Über Zarathustra. Wir haben nicht viel Zeit, leider heute. Deswegen werde ich ziemlich autoritär vorgehen, nämlich gleich die Diskussion eröffnen, und zwar mit eigenem Kommentar. Der Sinn der Sache ist eben, dieses Buch, das Sie vorgestellt haben, ein bisschen zu kontextualisieren im Rahmen unseres Seminars. Das Buch reagiert darauf, dass, dass es mit Helden schlecht bestellt ist, die Rede Moderne. Ja, das ist die Feststellung, die viele getroffen haben, die auch Nietzsche trifft. Viele haben sich damit abgefunden, er nicht. Und so schreibt er ein wütendes Buch, und, aber auch kein anklagendes Buch, sondern ein kritisches Buch. Er hat auch viele kritische Bücher geschrieben, kritische Schriften, auch bissige Texte gegen die Moderne. Zarathustra-Buch hat er konzipiert als etwas, was die Menschen eher ermuntern muss. Ja, es ist nicht etwas, was die Menschen noch durch eine zusätzliche Kritik, also zunächst einmal die Moderne kritisiert alles, und dann Nietzsche kritisiert noch die Moderne, und so zu viel Kritik, zu viel Bissigkeit, zu viel Ressentiment. Also Wilhelm muss schreiben, dass das die Menschen begeistert. In der Tat hat das Buch sehr viele begeistert, muss man schon sagen. Das Buch hat die Leser fasziniert, und ich glaube, am meisten dazu beigetragen, dass Nietzsche so bekannt worden ist als Philosoph im großen Publikum in der ersten Jahrzehnten, ja, der Rezeption. Später wurde das Buch verschrien als unsäglicher Kitsch mit diesen ganzen Löwen und sonstigen Accessoires des Übermenschen und 100-mal parodiert und verlacht worden, bis Deleuze und noch einige neue Autoren, die schon, wenn man ganz so zynisch, aber gleichzeitig auch historisch das einordnen will, letztendlich eben als Kitsch das Buch auch kommentiert haben. Ja, das muss man nicht vergessen, dass die Zeit, in der Deleuze schrieb, also postmoderne Zeit, ja, postmoderne Stimmung, das war eben die Zeit eines Interessen an Kitsch. Und da kommen alle diese als Kitsch verschriebenen Autoren von Nietzsche bis Danunzio und weiter alle wieder auf und werden wieder kommentiert. Und diese tiefsinnigen Kommentare müssen sozusagen den Leser wieder sozusagen diese Bücher annehmen machen. Gerade Deleuze's Buch über Nietzsche ist wahrscheinlich sein bestes Buch überhaupt. Alles andere ist auch wieder, immer wieder Kitsch. Aber das Buch ist geschrieben mit der Absicht, sozusagen Nietzsche vor dieser Einwand zu retten. Und da ist so ziemlich stark. Naja gut, das ist die Rezeption. Zarathustra hat auch in der ersten Jahrzehnten auch viele Nachahmer hervorgerufen. Also ich weiß nicht, die ganze Schicht der europäischen Literatur ist von diesem Thema durchdrungen, das haben wir vergessen. Wir können nicht in diese ganze Geschichte hineingehen, sich damit beschäftigen, also konzentrieren wir uns auf den Stellenwert im Rahmen des Themas, das wir beschreiben, das wir analysieren, das ist das Thema, also unsere Fragestellung, ist der Held überhaupt möglich? Ja? Und ist es überhaupt ratsam, ein Held zu sein? Oder ist es möglich? Ist es ein gutes Ziel? Ja? Ist es etwas, was man will und was man auch, wenn man will, auch sein kann, werden kann? Und dann zunächst einmal die Position von Hegel ist, erstens kann man das nicht und zweitens soll man das nicht wollen. Man kann das nicht, ich möchte Sie daran erinnern, man kann das nicht, weil eben die Verpflichtungen, die Vernetzungen, die bürokratischen Regelungen, nicht unter meiner Kontrolle befindliche Kräfte, alle diese Zonen, alle diese Märkte, alle diese Staaten, alle diese Gesetze sind zu zahlreich, ja, dass sie sich lassen unterzukriegen durch eine heroische Tat. Sie sozusagen fragmentieren mich, zerreißen mich, lösen mich auf, unterminieren meinen Willen, vereiten, verunmöglichen alle meine Taten. In diesen Netzen bin ich wie eine Fliege. Und ich versuche zwar sozusagen heldenhafte Bewegungen sozusagen zu vollziehen, aber sterbe in diesen Netzen, Informationsnetzen, sozialen Netzen, kommerziellen Netzen, letztendlich elend, ich scheitere. Und ich muss scheitern. Es ist nicht so, dass meine persönlichen Kräfte nicht ausreichen, sondern es ist einfach so, dass man scheitern muss. Es ist nicht das Schicksal des Einzelnen, so, das ist der allgemeine Schicksal. Also die Figur des Helden ist unmöglich geworden. Und daraus folgt quasi automatisch bei Hegel, dass man das auch nicht wollen soll, ja, weil es nicht klappt. Und das stellen die meisten Leser von Hegel nicht in Frage, weil uns irgendwie das so quasi selbstverständlich zu sein scheint, dass das, was man nicht machen kann, das, was nicht klappt, soll man das auch nicht wollen, das soll man auch vermeiden. Man soll alles vermeiden, was zum Scheitern führt, wenn man das schon weiß, dass es zum Scheitern führt. Kann ja riskieren, wenn man gewinnen kann, aber wenn man mit Sicherheit weiß, dass man nicht gewinnen kann, soll man das nicht tun. Und das scheint so automatisch selbstverständlich zu sein, dass diese Verknüpfung zwischen nicht Held sein können und nicht Held sein wollen, auf keinen Fall in Frage gestellt worden ist. Bei der Generation der Leser von Hegel, inklusive eigentlich auch Lukács, ja, als Paradebeispiel. Er sagt nichts anderes als das gleiche Wissen. Nur aber, Nietzsche setzt gerade an diese Verknüpfung an und sagt, wir können nicht Helden sein, aber wir müssen wollen. Wir sollen wollen, wir müssen sogar wollen, Helden zu sein. Und gerade, weil wir das nicht können. Weil wenn wir etwas wollen, was wir können, dann leiten wir die Realität von der Möglichkeit ab. Der richtige Wille setzt sich erst dann an, wenn das, was dieser Wille will, nicht gelingen kann von Anfang an. Ja, sozusagen wie ein berühmter, glaube ich, Gegner der Französischen Revolution gesagt, ich bin ein Gentleman, und Gentleman kämpft nur für die verlorene Sache. Und das ist genau der Punkt. Der Held ist nur derjenige, der dafür kämpft, was von Anfang an nicht funktioniert. Derjenige, der von Anfang an für etwas kämpft, was gelingen kann, ist kein Held, er ist ein Streber. Es ist letztendlich verachtenswert. Also das ist eben diese sozusagen Entwirrung dieser zwei Modalitäten, also können und sollen, die ja bei Nietzsche vorgenommen wird und tiefster Eindruck auf das Denken des 20. Jahrhunderts vor allem gemacht hat. Der Held muss scheitern. Sonst ist es kein Held. Sonst ist es ein reüssierte Bourgeois, ja, und Kaiser. Muss scheitern. Und bekanntlich beginnt Nietzsche mit seinem Projekt, und das war zunächst einmal völlig unverstanden. Die Leute haben bei erster Schrift einfach nicht verstanden, worauf ich hinaus will. Mit einer geschickten Unterminierung sozusagen der historisch-kulturellen Voraussetzungen, unter denen die Figur des Helden überhaupt sich zunächst einmal konstituiert hat. Und sie hat sich konstituiert in der europäischen Imagination durch eine gewisse Rezeption des griechischen Epos und der griechischen Drama. Und das ist ja genau, wo Hegel ja, nicht wahr, seine Heldenbilder hernimmt, und das ist, wo der Lukács und alle anderen Autoren auch, ja, wir haben diese zwei nur als paradigmatische genommen, aber alle Autoren, zumindest der Zeit nach Renaissance, ja, sehen die griechischen Helden als Helden par excellence. Und diese Helden par excellence wird verstanden in einer riesigen Tradition, Tradition, die tausende und tausende Interpretationen, Untersuchungen, Lektüren und so weiter umfasst und nur sozusagen referiert worden ist von Hegel, versteht man diesen Helden als eine starke Persönlichkeit, jemanden, der sein inneres Gesetz als ethisches Gesetz, wir haben darüber gesprochen, dieses innere Gesetz muss allgemeingültig sein, sonst kein Geld, sondern Verbrechen. Das ist jemand, der in seiner Brust, in seinem Herzen ein Gesetz trägt, das gleichzeitig allgemeingültig ist, also ethisch ist. Und die Kraft hat, dieses Gesetz durchzusetzen und den Willen hat, das zu tun und im Endeffekt sie. Und dieses Gesetz effektiv durchsetzt. Und Nietzsche beginnt damit, dass er andeutet, dass einen solchen Helden gab es ja auch in Griechenland nicht. Und das ist eben seine, nicht wahr, Geburt der Tragödie aus dem Geist. Das ist diese Proklamation des Dionysischen als Primären. Das heißt, Nietzsche sagt, primär war der Held Zivismus, primär war der Held Problematik, auch in der griechischen Zeit, es handelt sich überhaupt nicht um die spezifische Bedingung der Moderne. Es handelt sich nicht um diese Netze und Wirtschaft und der Staat. Auch der griechische Held wurde zerrissen. Gut, nicht durch die Kräfte der Zivilisation, wie in der Moderne, und fragmentiert, aber genauso gut durch die Kräfte der Natur. Er wurde fragmentiert durch die widersprüchlichen Wünsche, durch widersprüchliche Begehren. Es gab diese innere Einheit, dieses innere Gesetz im Herzen von Helden, auch griechischen Helden, von Apakamnis. Das heißt, der griechische Held veranstaltet sein Heldenleben von Anfang an, um unterzugehen, um zu scheitern. Er veranstaltet dieses Leben, um zu scheitern, weil er nichts anderes tun will, als diese Gefangenschaft bei Dionysischen, diese ursprüngliche Zerrissenheit, diese ursprüngliche Fragmentierung seines Willens, in einer spektakulären, theatralischen, dramatischen Tragödienweise zum Vorschein zu bringen. Und das plötzlich ist der Held nicht derjenige, der exemplarisch siegt, sondern er ist derjenige, der exemplarisch scheitert. Im Unterschied zu allen anderen Menschen, die nicht fähig sind zu scheitern, die zu sehr reüssieren. Also der Mensch in der Moderne, das Problem von Nietzsche besteht nicht darin, dass der Mensch in der Moderne nicht sieht, Aber für ihn ist das Problem, dass er zu gut lebt. Ja, dass er zu oft siegt, zu oft realisiert, dass es zu angesichert ist. Und hat verlernt, das richtige Schalten. Also er sieht das Problem des Heldenhaften auf völlig anderem Ende des Narrativs, auf völlig anderem Ende der Problematik. Für ihn ist die Moderne nicht eine Verhinderung des richtigen Sieges, für ihn ist die Moderne eine Verhinderung des richtigen, eine Absicherung, eine Versicherung gegen das richtige Scheitern. Und in der Tat, wir können nicht richtig scheitern, weil wir ständig versichert sind. Der Mensch, der versichert ist, kann nicht scheitern. Auch wenn er stirbt, bekommt er dafür 100.000 Mark. Ich bekomme Angebote, Lebensversicherung. Ja. Lebensversicherung ist ein Gegensatz zu Zarathustra-Buch. Ja. Das heißt, sozusagen, man versucht sein Scheitern selbst, sein Tod selbst, der Profit daraus auszuschlagen und durch diesen Profit der Tod selbst oder das Scheitern selbst zu einem zumindest partiellen Erfolg zu machen. Gerade durch diese moderne Versicherungs- und Absicherungsmentalität protestiert Nietzsche. Er will scheitern. Er will scheitern. Und er kämpft gegen alle Bedingungen, die ihn es nicht erlauben. Ja? Und die sind viele in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wir haben diese Sozialversicherung, wir haben Krankenversicherung, wir haben Rettungsdienst und so weiter. Wenn wir untergehen wollen, lässt man das nicht zu. Ja? Sondern man rettet uns, ja? Ob wir das wollen oder nicht. Wir leben in einem System, das unser Recht zu scheitern nicht anerkennt. Und das sieht Nietzsche als defizitär. Das sieht Nietzsche als negativ in diesem System. Das heißt, und das ist etwas, was zentral ist für den Nietzscheanischen Argument, was Deleuze aufgreift, aber noch viel radikalerweise Bataille aufgreift. Man meint, dass das Scheitern ist Effekt eines Mangels. Dass der Mensch zum Beispiel zu schwach ist, hat zu wenig Wissen, zu schwachen Willen. Also bei ihm fehlt etwas, ja, und deswegen scheitert es. Und Nietzsche sagt, das Scheitern ist eben Triumph des Willens, ja, wenn man berühmter Ziel zieht. Sondern man scheitert nicht, weil es einem mangelt an die Fähigkeit zum Scheitern. Ja. Der Mangel liegt auf der anderen Seite. Unser ursprünglicher Wille ist der Wille zum Scheitern. Aber das Scheitern klappt nicht und klappt nicht. Und so weiter und so fort. Ja. Und damals schien es unplausibel zu sein. Ja, für uns scheint es absolut selbstverständlich zu sein. Weil wir haben erlebt einen großen Wettbewerb, der größte Wettbewerb in der Weltgeschichte, nicht ohne Einfluss von Nietzsche, sondern unter dem Einfluss von Nietzsche. Der war der Anstifter des Wettbewerbs. Und Zarathustra-Buch war der Anstifter des Wettbewerbs. Ein Wettbewerb im Scheitern. Wir haben sozusagen Generationen von Künstlern, Generationen von Philosophen, Generationen von Politikern, die versucht haben zu scheitern. Und es hat niemals funktioniert. Niemals richtig funktioniert. Das hat bei der Avantgarde nicht funktioniert. Die Leute versucht haben, schlecht zu malen. Pferde zum Beispiel grün oder mit sechs Beinen oder blau anzumalen. Also offensichtliche Blödsinn. Offensichtliches Scheitern. offensichtliche Unfähigkeit, irgendwas zu tun. Alle haben gesagt, das ist genial. Ja, es kostet Millionen und so weiter. Wir wissen, das Scheitern ist fast unmöglich. Alle versuchen zu scheitern und es gelingt nicht. Das ist das große Thema von Partei. Dass man in unserer Gesellschaft keine Fähigkeit hat zu scheitern. Er träumte von einer aztekischen Gesellschaft, ja, in der aztekischen Gesellschaft, wo die Menschen noch geopfert werden konnten, ja, wo die Herzen herausgerissen wurden aus der Brust, wo die Menschen Köpfe abgeschlagen wurden, waren, sie zerrissen wurden. Heute ist es inhuman, ist nicht möglich. Alle wurden verstanden. Wenn man den anderen sieht, dann meint man, der andere ist nett. Also der andere hat auch keine Chance zu scheitern. Ich sowieso nicht. Ja. Also alle sind in diese Vernetzungen angefangen und sozusagen vom Scheitern, von dieser letzten und größten Chance des Menschen überhaupt zu scheitern, werden sie verhindert. Das heißt, Nietzsche hat erstens eine Möglichkeit gefunden, dieser Einwand gegen das Heldentum so zu reformulieren, dass dieser Einwand zur eigentlichen Rechtfertigung des Heldentums geworden ist. Das Scheitern wurde zur Rechtfertigung geworden. Das ist das eine. Das andere hat, er hat dadurch einen Wettbewerb inszeniert ohne Gleichen oder angestoßen im Scheitern, im Schlechtmalen, schlecht Musik machen, schlecht philosophieren, oberflächlich zu denken, kitschig zu sein und so weiter und so fort, unfähig zu sein. Das Großteil der Kultur des 20. Jahrhunderts als Verfahren beherrscht. Das ist sozusagen eine Seite. Zweite Seite ist, wie ist es mit dem Wiederkehr des Gleichen. Woher kommt diese Idee? Das ist, wenn man will, eine strukturalistische Idee. Die ist oft nicht so richtig verstanden. Deswegen möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Und Verhältnis zum Heldentum, ja, gleichzeitig. Nietzsche sagt, es gibt keine Transzendenz. Es gibt keine Transzendenz. Es gibt keine Rettung vom Leben. Aber was es bedeutet, es gibt keine Rettung vom Leben? Das bedeutet, dass das Leben selbst nicht so richtig beendet werden kann. Das Leben selbst könnte wirklich beendet werden, nur wenn wir davon ausgehen, dass es ein Prinzip gibt, außerhalb des Lebens, eine Transzendenz, sei es Gott, sei es dämonische Transzendenz, was auch immer. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Gott tot ist, kann das Leben generell nicht beendet werden, weil es gibt schlicht und einfach keine Kraft, die das vermögen könnte. Gott hat die Welt geschaffen. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, könnte Gott die Welt auch zerstören. Das wäre eine Kraft, um die Welt und das Leben zu beenden. Aber wenn es kein Gott gibt, das Leben geht immer weiter. Es gibt eigentlich kein lebensverneinendes Prinzip. Es gibt nichts, was das Leben wirklich stoppen könnte. Wenn wir aber sehen, was das Leben ist endlich in seiner Möglichkeit. Gott ist unendlich. Und Gott bietet uns unendliche Möglichkeiten. Unendliche Möglichkeit der Zerstörung, unendliche Möglichkeit der Rettung. Aber alles Lebendige ist monoton, ist grundsätzlich immer das Gleiche. Ja? Wenn wir zum Beispiel die Menschen anschauen, ja, sind immer gleich. Doch letztendlich, ja. Man sagt, die Menschen sind sehr unterschiedlich, aber sind immer gleich. Was andere sie sagen, man macht diese Erfahrung. Ja. Ich war nach einer gewissen Zeit im Leben, hört man generell nichts Neues von den Menschen. Ja. Das ist meistens so, bei mir war es ab meinem 17. Lebensjahr. Aber da kann man das so und so sehen. Aber ich glaube, über 25 Jahre hat man im Grunde keine Chance, irgendetwas Neues überhaupt zu hören. Was auch immer man spricht mit den Menschen, also ich meine jetzt zum Beispiel am Flughafen oder so im Bus, ja, man hört nichts Neues. Schaut man im Fernsehen, es gibt diese gleiche, also Liebe, Tod, ja, Herzschmerz, Liebe, Tod, krank, gesund, ja, schlechte Zeiten, gute Zeiten, ja, so. Und das geht so weiter. Das heißt, irgendwann ist das Repertoire des Lebens, der genetischen Kombination, was auch immer, ja, Genetik ist begrenzt. Sprache ist begrenzt, so viele Buchstaben. Ja. Man kann sie sicherlich weiter kombinieren, aber so viel sagt man auch nicht. Man kann so viel Gene kombinieren, so viel kommt auch nicht raus. Man kann Schmerzen im Herz so viele Male kombinieren. Es kommt immer gute Zeiten, schlechte Zeiten raus. Und so, ja, und so geht es weiter. Das heißt, wenn wir keine transzendente Kraft voraussetzen, die diese Monotonie von außen beenden kann, dann ab einem gewissen Zeitpunkt kommt es zu einer absoluten Wiederholung des Immergleichen. Es ist interessant, das mathematisch zu sehen. Es gibt sozusagen aleatorische Computermodelle. Das heißt, man fragt sich als Mathematiker, wie kann man eine solche Zahlensequenz vorschlagen, also produzieren, dass die Zahlenkonvention sich nicht wiederholt. Interessanterweise ist das grundsätzlich unmöglich. Nicht nur auf der Ebene des Lebens selbst, sondern auf der Ebene der reinen Mathematik sind wir zu einer Wiederholung verurteilt. Es gibt keine Möglichkeit, eine nicht wiederholbare, immer weitergehende Zahlensequenz zu erfinden. Irgendwann beginnt die Wiederholung. Das ist ein mathematisches Theorem. Das bedeutet, wenn wir im Horizont des Lebendigen bleiben, sind wir dem Gesetz der ewigen Wiederkehr des Immergleichen unterworfen. In Bezug auf dieses Gesetz der Wiederkehr des Immergleichen macht allerdings der Unterschied zwischen Scheitern und Sieg schon gar keine Bedeutung und gar keinen Sinn. Und das ist dieser letzte Schritt. Ja. Zunächst einmal beginnt Nietzsche noch, und das war eine starke Wende bei ihm, die von vielen übersehen wurde, weil man nur diesen Wettbewerb rezipiert hat und massiv rezipiert hat. Wo Nietzsche tatsächlich mit dem Helden sympathisiert und tatsächlich nicht nur Mitleid, sondern eine tiefste Sympathie hat für jemanden, der dieses Scheitern, dass diese Auflösung, dass diese Fragmentierung, dieser Untergang will, vollzieht und feiert, ja, und exemplarisch darstellt. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt beginnt so eine Wende, die nicht zu Ende führt, weil er zu früh seinen Verstand verliert, aber deutet sich deutlich an, wo Nietzsche im Grunde sagt, es ist egal, ob man scheitert oder siegt. Auch das Scheitern spielt im Grunde keine Rolle. Auch mit dem Scheitern sollen wir keine Sympathie haben. Was es handelt sich nur um schlechte Zeiten, gute Zeiten, sagen wir so. Es scheidet sich, dass man mal scheitert, mal gewinnt. Es handelt sich um eine ewige Kombinatorik der Lebensmöglichkeiten, die in Bezug auf unser Leben sich so und so arrangieren. Wie arrangieren wir es so und so in Bezug auf diese wiederholenden Lebensmöglichkeiten? Aber ob sie sich so gestalten oder anders gestalten in einem jeweiligen Fall, das heißt bezogen auf das Leben eines Individuums, ist letztendlich egal. Und es ist nicht nur generell egal, sondern es muss auch egal sein für das Individuum selbst. Für ihn muss es egal sein, was letztendlich überschreitet oder sieht. Und das ist der Übermensch. Ja? Der Übermensch ist nicht blonde Bestie. Ja, viele denken, dass Übermensch ist so etwas wie blonde Bestie. Blonde Bestie, und sagt so, das ist ein zahlenstalistisches Erschienen und so weiter. Wenn man die Analyse der blonde Bestie liest, man merkt sofort, das hat mit Übermenschen nichts zu tun. Blonde Bestie ist eine Kraft, die einen zu Übermenschen erzieht. Ja, warum? Weil blonde Bestie attackiert mich ständig. Das ist eine aggressive Kraft, die mich ständig attackiert. Und zwar in einer solchen Weise attackiert, dass ich mit der Zeit durch den Schmerz, den ich von außen bekomme, von dieser attackierenden Aggressivität, mir bewusst werde von mir selbst. Ja, ich bekomme ein Selbstbewusstsein. Blonde Bestie ist ein, für Nietzsche, ein Mittel zur Erlangung des Selbstbewusstseins. Weil ich kann Selbstbewusstsein nur erlangen, wenn es mir schmerzt. Und mir schmerzt nur, wenn ich attackiert werde von einer Außenkraft. Und auf diese blonde Bestie gibt es zwei Etappen der Reaktion. Der erste ist der Nihilismus. Das ist der Ressentiment. Dann ist es Reflexion, also dieser Pessimismus. Und irgendwann ist es wieder zum Scheitern und irgendwann ist es eine reflektierte Gleichgültigkeit. Das heißt, eine Position, von der aus ich zwischen Freude und Schmerz, zwischen Sieg und Niederlage nicht mehr unterscheide. Und das ist eine sehr, sehr traditionelle philosophische Einstellung. Ja, wenn man zurückkommt, tatsächlich zu der Phase vor der Verkündung des Christentums, ja, zur Phase des spätrömischen Reiches. Und das ist die Phase, auf die geschichtlich Nietzsche immer wieder rekurriert. Wenn man merkt in seinen Schriften, dass er mit Griechenland beginnt und dann geht er weiter und weiter in Richtung Rom. Und seine Beispiele sind römische und römische Stimmungen. Das ist diese stoische spätantike römische Haltung, die von Anfang an als dezidiert antichristlich auch formuliert worden war. Weil da war auch der Christentum da, ja, in dieser Zeit. Und wir finden viele Schriften von römischen Philosophen, die dann sagen, ja, vielleicht kommt die Erlösung, aber mir ist es egal. Ja? Ich habe einfach eine Haltung, die davon nicht berührt wird. Bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst, das interessiert niedrige gesellschaftliche Schichten. Ja? Aber einen aufgeklärten stoischen Philosophen lässt die Fragestellung im Wesentlichen kalt. Ja? Ob es eine berechtigte Haltung ist oder nicht, aber man merkt, dass Nietzsche mit großen Schritten sich auf diese vorchristliche römisch-historische Position zubewegt. Sein Jugendpathos weitgehend verabschiedet und eine gewisse Erkühlung, ja, sozusagen eine Kälte ankündigt. Es gibt ja in seinen späteren Schriften, vor allem seiner Aufzeichnung, ständig diese Rückkehr zur Kälte, wo er sagt, ich war zu heiß, er war zu emotional. Und dann kommen diese berühmten Geschichten über die richtige Annäherung, über richtiges Klima und interessanterweise, wo man leben soll, um nicht berührt zu werden von diesen ganzen falschen Gedanken. Und es ist immer nur Italien, ja, ich war Toskana oder. Also es geht in diese Richtung, aber es ist so, in diese Bewegung setzt sich an, aber wird nicht abgeschlossen. Er findet einfach zu dieser Stoizismus, spätrömischen Stoizismus und das ist die Menschheit. Das war ein notwendiger, also kurzer Kommentar. Leider gibt es momentan keine Diskussion, weil sonst aus Zeitgründen bleibt für den nächsten Referat überhaupt keine Zeit. Und so machen wir eine Unterbrechung von 5 Minuten und dann geht es wieder.